und ganz herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte und Podcasterin. Und in diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen über Situationen in Kindertageseinrichtungen, bei denen ich mir so denke, boah Leute, bisschen Reflexion, bisschen Fachwissen da rein, bisschen Empathie und dann wird es doch viel schöner. Und ich weiß, dass es vielen, die das hier hören, ähnlich geht und dass ihr deshalb diesen Podcast hört und euch freut über Argumente, über Gedanken, über andere Sichtweisen. Und manchmal lade ich mir hier ja auch Gäste ein, das wisst ihr auch. Und heute habe ich einen Gast zu Gast. Und zwar ist Jacqueline hier und ich freue mich total. Ihr kennt vielleicht Jacqueline, sie hat das wunderbar schöne Profil auf Instagram, Kinderschutz ist Herzensschutz und genau das ist ihr Thema. Und vor einer Weile ging es mal auf Insta darum, wohin melde ich denn was? Welches Amt ist denn für was zuständig und solche Dinge? Und dann habe ich das Jacqueline gefragt und dann dachte ich, krass, warum eigentlich nicht das ganze Wissen, das sie hat, einmal in den Podcasts holen? Zumindest versuchen. Ich glaube nicht, dass es gelingen wird. Jacqueline, herzlich willkommen.
Ja, hallo Fea, danke, dass ich hier sein darf. Und genau, also wir könnten wahrscheinlich 5 Stunden lang diesen Podcast füllen. Wir versuchen es heute mal ein bisschen knapper zu machen. Aber ich versuche alles gerne zu beantworten. Und wie du schon gesagt hast, Kinderschutz ist mein Herzensthema, deswegen auch der Name. Also ich habe wirklich viele Herzen schon schützen können und es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, weil man immer noch merkt, dass viel, viel Bedarf da ist, dass große Wissenslücken auch einfach da sind und dass man meistens viel mit Aufklärung erreichen kann. Und das ist eigentlich das, ja, wofür ich mich tatsächlich auch tagtäglich stark mache und einsetze.
Ja. Würdest du kurz einmal schildern, was ist so dein Job? Was machst du den ganzen Tag?
Ich mache den ganzen, genau, also Instagram ist nicht mein Job. Das mache ich tatsächlich ehrenamtlich. Also ich habe Mai 2021, da habe ich noch als Leitung einer OGS gearbeitet und habe da so tatsächlich gemerkt, okay, ich möchte in Richtung Kinderschutz mehr machen und habe dann die Ausbildung oder Fortbildung zur insoweit erfahrenen Fachkraft im Kinderschutz gemacht. Und habe da gemerkt, okay, eigentlich reicht es nicht, wenn ich so in meiner Bubble bleibe, sondern für mich war es ganz klar, okay, ich brenne dafür. Bilde mir ein gutes Händchen auch zu haben, das rüberzubringen. Und dann habe ich gemerkt, gut, Social Media ist halt einfach einer der Hauptkanäle, ne, das zu tun. Und deswegen gab es dann die Idee, da den Account zu machen. Und tatsächlich dann während dieser Zeit, als ich mich da so reingefunden habe, habe ich den Job gewechselt und bin jetzt tatsächlich als Referentin im Kinderschutz tätig. Also ich habe Kinderschutz 24/7 gefühlt und berate bei einem großen Kita-Träger die pädagogischen Fachkräfte rund ums Thema Kinderschutz. Und das ist eigentlich das, was ich den ganzen Tag mache. Und wie gesagt, nebenbei halt den Account bei Instagram, was nichts miteinander zu tun hat. Also der Instagram-Account ist wirklich meins, weil ich einfach merke, es braucht noch ganz, ganz viel. Und das möchte ich eben in die Welt bringen. Sehr gerne.
Genau. So schön. Ich freue mich voll. Also ich habe dich ja auch über Insta getroffen quasi und habe von Anfang an gedacht, cool, da ist halt richtig Wissen da. Da ist richtig was dahinter. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das schon auch manchmal anstrengend ist, oder? Sich den ganzen Tag mit diesen Kinderschutzthemen so auseinanderzusetzen.
Ja und nein. Also ich merke halt wirklich, es ist ein Thema, was mich begeistert. Und ich bin halt auch ein Mensch, der gerne was erreicht im Sinne von, dass ich andere Menschen unterstütze. Ich sehe mich immer so als Wegbegleiter, ne? Und ich habe jahrelang schon Kinder in der Praxis quasi begleitet und auch Eltern begleitet und habe halt gemerkt, okay, wo kann ich denn noch anders ansetzen, ne? Ich habe jahrelang in der stationären Jugendhilfe gearbeitet, also quasi auch auf der anderen Seite, wenn die Kindeswohlgefährdung schon passiert ist, ne? Und habe dann eben gesagt, gut, ich möchte noch vorher ansetzen, bin dann in die Jugendhilfe und Schulbereich gegangen und habe halt da gemerkt, okay, auch noch nicht so ganz das, wo man vielleicht noch mehr tiefer reingehen kann. Ja, und jetzt bin ich da, wo ich wirklich ganz viel tun kann. Und natürlich, es sind herausfordernde Zeiten, ne? Es sind auch herausfordernde Themen. Aber da muss man halt dann auch gut für sich selbst sorgen, ne? Und das ist ja genauso, also ich glaube, das kennt jeder aus dem sozialen Bereich, da muss man gut Selbstfürsorge betreiben und halt eben auch ganz, ganz viel reflektieren. Und da sind wir ja schon quasi beim Kinderschutz, auch da ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt auf den institutionellen Kinderschutz gucken, dass man eben sich reflektiert und auch merkt, okay, stopp, hier ist gerade meine Grenze, da muss ich jetzt für mich und für die Kinder aufpassen, dass ich nicht agiere, wie ich es eigentlich gar nicht möchte.
Ja, das knüpft ja schon eigentlich direkt jetzt an meine Themen an. Ja, ich sage auch immer, Leute, guckt einfach vorher,
genau,
was könnt ihr für euch tun, damit ihr dann in der Situation nicht irgendwie zumindest richtig, richtig, richtig hart genervt sein.
Ja, so, ja, absolut. Ja, und das, aber, und auch das, man darf ja genervt sein, um Gottes Willen. Also, ne, ich habe auch viele so im Bekanntenkreis, wo die dann sagen, ja, darf ich jetzt gar nichts mehr? Oder, ne, verurteilst du mich jetzt komplett? Wo ich dann immer sage, nee, darum geht's nicht. Also, es muss keiner perfekt sein. Ne, also, auch in den Elterngesprächen, die ich selber jahrelang geführt habe, wo es dann eben auch um den Verdacht, oder eine Aussage ging, wo jetzt ein Kind zum Beispiel gesagt hat, Mama, Papa hat mich gehauen, ne, dann muss man auch sagen, wissen Sie, es geht nicht darum, perfekte Eltern zu sein, weil das gibt es nicht. Es gibt nicht die perfekte Elternschaft, ne? Und es gibt auch nicht den perfekten Menschen. Wir sind alle Menschen, wir haben alle Gefühle, wir haben alle gute und schlechte Tage und, ne, wir Pädagogen eben genauso. Also wir haben ja die Rolle der pädagogischen Fachkraft, wir sind aber auch einfach als Mensch noch da, ne? Und man kann nicht jeden Tag hoch motiviert auf die Arbeit gehen und sagen, so, jetzt ist alles prima, das wissen wir alle, das geht nicht. Und trotzdem müssen wir halt nochmal doppelt reflektiert sein und eben sagen, okay, ist es jetzt gerade meine Baustelle oder ist es die, die von dem Kind gerade da ist, ne? Also welche Gefühle habe ich denn jetzt gerade, ne? Wenn ich jetzt total genervt bin von einem Kind, ja, kann man natürlich dann sagen, gut, dieses Kind nervt mich oder ich gucke in mich rein und gucke halt, okay, was ist es denn? Also was ist mein Bedürfnis, ne? Um dann eben wieder auf das Bedürfnis des Kindes zu gucken zu können. Weil da fängt ja Kinderschutz auch schon an. Ne, um eben zu gucken, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse und worum geht's hier eigentlich gerade? Ne? Bin ich jetzt gerade von dem Kind genervt oder bin ich einfach genervt, weil ich schon wieder 5 Tage alleine in der Gruppe sitze und keine andere Kollegin neben mir sitzen habe, zum Beispiel. Aber dafür können die Kinder ja nichts. Ne, die können ja dann nicht leise 5 Stunden am Tisch sitzen, nur weil ich genervt bin. Also das funktioniert dann auch nicht. Ne?
Ja. Ja, ich muss ein bisschen so lachen, weil man dir das so ansieht, wie du so sprühst. Das ist schade, dass das jetzt ein Podcast ist und halt ein Medium zum Hören. Man sieht richtig, ne, ist richtig so dein Thema. Ja. Du bist richtig drin. Ja. Ich liebe das. Ich habe jetzt gerade überlegt, es müssen ja jetzt alle diese Kinderschutzkonzepte machen. Mhm. Glaubst du, das wird irgendwas helfen? Also ich habe manchmal Bedenken, weil, also anderes Beispiel, ich bin in so Facebook-Gruppen unterwegs.
Ich auch,
und da kommt immer mal wieder die Diskussion auf, zum Beispiel, nur um eins zu nennen, mit diesen Probierklecksen. Wo ich dachte, das muss doch jetzt eigentlich schon lange vom Tisch sein. Und lustigerweise habe ich jetzt gestern erst wieder festgestellt, die Diskussion in der Facebook-Gruppe ist jetzt 1 Jahr später anders, als sie vor einem Jahr noch war. Das ist ganz interessant. Ich weiß das so genau, weil Christine von mit Herz und Leidenschaft hat letztes Jahr irgendwas zum Probierklecks da gepostet und hat da richtig die Diskussion einmal hochgetrieben quasi damit. Und dieses Jahr hat sie was anderes dazu gepostet und die Diskussion ging wieder los. Aber die Gegenstimmen sind lauter jetzt. Also es gibt jetzt viel mehr, die sagen, ha, warum? Das braucht man doch alles nicht und so. Aber es gibt das immer noch.
Ja.
Und dann denke ich mir, also eigentlich sollten wir das alle wissen, dass es nicht cool ist, Kinder zu überreden, irgendwas zu essen. Und dann hat eine geschrieben, ja, aber es kann ja die Option geben, das in den Mund zu nehmen und dann halt wieder auszuspucken. Und ich denke so, wenn mich was echt nicht, also nein, ich möchte nicht.
Ja, also ich hasse zum Beispiel Thunfisch. Wenn ich jetzt überlege, ich müsste schon diesen Thunfisch nur in den Mund nehmen oder ich rieche, also ne, bei mir ist es schon, geht viel über Geruch, wo ich dann gedacht, das könnte ich nicht. Und wieso soll man dem Kind das dann zumuten? Ne? Also bei uns ist es oder bei mir auch, als ich jahrelang eben auch mit Kindern mit Förderbedarf gearbeitet habe, war das auch schon immer wieder Thema. Und das ist jetzt fast 4,5 Jahre her. Ne? Also es ist immer wieder Thema gewesen.
Und das meine ich halt. Das ist eigentlich, müsste es so klar sein. So vielen ist es so klar. Es steht in vielen Konzeptionen festgeschrieben und so weiter. Ja, niemand wird zum Probieren gezwungen und so. Und dann geht die Diskussion los. Was ist denn jetzt zum Probieren zwingen und so? Und eigentlich müsste es klar sein. Und ich habe manchmal Sorge, dass es mit den Kinderschutzkonzepten vielleicht ähnlich wird. Dass wir jetzt viel da schreiben und uns ausdenken und differenzieren und was weiß ich. Und dass am Ende trotzdem diese Nuancen bleiben werden. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Also ich glaube tatsächlich, und das sehe ich auch schon die letzten Jahre, ich finde den Diskurs total wichtig. Also den Austausch, dass man sich drüber unterhält, finde ich schon mal einen guten Ansatzpunkt. Ne? Ich gebe dir recht, natürlich hätte man das vor Jahren schon machen müssen. Ne? Also bin ich total bei dir. Aber ich glaube tatsächlich, dass es immer noch viele Systeme oder viele Teams gibt, die sich nie darüber ausgetauscht haben. Und ich glaube, da ist eine ganz, ganz große Chance, wenn jetzt eben diese Schutzkonzepte geschrieben werden müssen, dass da dann wirklich ein Austausch stattfindet. Ich sage aber auch ein Aber, weil es muss dann ein Austausch stattfinden. Also es bringt nichts, wenn auf einmal der Träger sagt, so, wir haben jetzt die Schutzkonzepte für alle Einrichtungen ganzheitlich, einheitlich geschrieben, sondern es muss wirklich, also es ist ein Prozess, ne? Und es ist wirklich ein, wir setzen da uns damit auseinander. Wie siehst du das? Wie sehe ich das? Was könnte ein Kompromiss sein? Worüber können wir auch einfach nicht diskutieren? Wie zum Beispiel, ne, wir zwingen Kinder zum Essen. Das gibt es nicht. Kinderrechte. Wir müssen uns alle in dem Sinne daran orientieren. Und ich glaube tatsächlich, das hängt sehr auch von Leitung ab, wie man das im Team gestaltet. Ne? Und es ist allgemein Kinderschutz, sage ich immer, ist Leitungsaufgabe, wie dieses Thema im Team implementiert wird. Also auch ich als Leitung habe das ganz klar immer wieder in mein Team gebracht, dass ich gesagt habe, so Leute, ja, es wird vielleicht ein bisschen schwieriger, ne, mit den zeitlichen Ressourcen, aber wir müssen uns dafür jetzt die Zeit nehmen, weil wir drüber sprechen müssen. Weil wir haben hier ein Thema und wir können nicht damit warten, bis in einem halben Jahr vielleicht dann eine Teamsitzung auf einmal frei wird, wo man drüber reden kann. Ne? Und ich glaube auch tatsächlich, dass es wichtig ist, das als Prozess zu sehen und nicht, ach ja, wir haben jetzt mal ein Schutzkonzept geschrieben und jetzt steht das für 10 Jahre da irgendwo, weil es verändert sich ja alles. Also ne, du sagst es selber, wir haben das vor Jahren schon eigentlich besprochen. Ich habe es auch schon, ne, vor, als ich selber noch Leitung war, habe ich auch immer wieder drauf gepocht und habe gesagt, wir müssen uns mit gewissen Strukturen einfach immer wieder auseinandersetzen. Und wir wissen alle, ne, es ist große Fluktuation, es ist großer Fachkräftemangel. Wenn man ein Schutzkonzept zum jetzigen Zeitpunkt geschrieben hat, heißt das ja nicht, dass das in einem halben Jahr wieder mit den gleichen Menschen genauso besprochen werden kann oder in einem Jahr, ne, wenn es gut läuft. Ne, manchmal wechseln innerhalb von 3 Monaten die Hälfte des Teams und dann muss man eine Teamvereinbarung wieder neu machen oder einen Verhaltenskodex, ne, oder ein Beschwerdemanagement. Das muss man dann alles wieder neu machen und das ist Aufgabe der Leitung, das im Blick zu behalten.
Ja, ich, also das ist auch so ein Punkt. Ich habe jetzt mir nebenher noch 1-2 Fragen aufgeschrieben, aber jetzt, wenn wir gerade über Leitungen sprechen.
Das ist mein Lieblingsthema, also, ja.
Also das Ding ist ja, ich glaube, dass manchmal Leitungen echt auch so ein bisschen überfordert sind.
Absolut.
Mit diesen Themen. Also ich habe selber schon erlebt, dass ich zu Leitung gegangen bin und gesagt habe, pass auf, ich habe das und das beobachtet. Und dann kommt, hast du mit ihr gesprochen? Und dann am Anfang konnte ich das nicht. Also ich als junge Fachkraft habe dann gebraucht, oder auch im Praktikum, ne, ich habe dann gebraucht, dass mir jemand sagt, du kannst das und das zu ihr sagen. Weil, wie spreche ich denn Dinge an? Wir lernen das alle nicht. Schon da ist ja eigentlich Leitung gefragt.
Richtig.
Und dann war immer so dieses, hast du angesprochen? Nee oder ja? Und je nachdem ging es dann eben weiter. Ja. Und dann konnte ich irgendwann sagen, ja, ich habe es angesprochen, aber es verändert sich nichts. Ja, okay, dann kümmere ich mich drum. Und dann hat man so das Gefühl, es passiert nichts mehr. Es verläuft irgendwie so im Sande. Und ich glaube, an der Stelle sind oft Leitungen dann einfach, also die wissen schon, ich müsste jetzt was tun, aber was tue ich denn? Wenn ich die jetzt zu hart angehe, dann kündige ich die am Ende, aber ich brauche ja die Leute. Das ist auch,
genau, das ist ein Teufelskreis. Das ist ein absoluter Teufelskreis, ne? Und das ist ja das Problem, sag ich mal, was man irgendwie gefühlt schon die ganze Zeit hat, ne? Dass man eben dann sagt, so, ich brauche diese Fachkräfte, immer, ne? Und ich mache jetzt alles, damit die in Watte gepackt werden, ne? Also um Gottes Willen, ich rede nicht von Verletzung der Fürsorgepflicht von Trägern, ne? Gar nicht, überhaupt nicht. Aber es geht halt wirklich darum, wirklich was im Team zu implementieren, dass man sich auf einer gewissen Art und Weise auch einfach Feedback geben darf. Ne? Also auch ich kenne das aus meinen vorherigen Teams. Also es ist ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich hatte ein ganz, ganz tolles Team, wo wir wirklich uns gut miteinander austauschen konnten, wo wir auch wirklich mal schwierige Situationen ansprechen konnten und sagen konnten, gut, dann lasst uns jetzt überlegen, gut, ist jetzt vielleicht nicht optimal gelaufen, aber was können wir das nächste Mal anders machen? Ne? Wir hatten ein Codewort, wenn jemand wirklich Oberkante hatte, dass jeder wusste, okay, ich diskutiere jetzt mit diesem Kollegen nicht noch, sondern es muss jetzt was passieren und danach wird gemeinsam reflektiert. Ne, aber das braucht es halt und es braucht auch eine gewisse Fachlichkeit, dass man sich nicht persönlich angegriffen fühlt. Ne, weil wir sitzen da, also ich sage immer noch wir, weil ich bin immer noch im Herzen Pädagoge, wir sitzen da als pädagogische Fachkraft. Und wir müssen, und das ist wirklich, da diskutiere ich auch meistens wirklich nicht drüber, dass wir einfach eine Fachlichkeit garantieren müssen. Und dazu gehört eine Reflexion. Weil das ist Qualität, ein Qualitätsmerkmal unserer Arbeit, dass wir unser Handeln reflektieren. Und dazu gehört eben auch mal zu sagen, okay, verdammt, habe ich jetzt voll, ne, verkackt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich gehe aber jetzt morgen nochmal zu dem Kind und entschuldige mich vielleicht auch mal als pädagogische Fachkraft. Ne? Also ich weiß, ich habe mal in einem Team gearbeitet, da war das die höchst, also wirklich, das war das Diskussionsthema Nummer eins, dass Erwachsene sich bei Kindern nicht entschuldigen. Wo ich die alle angeguckt habe und gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Weil wie sollen denn Kinder lernen, dass es okay ist, auch mal Fehler zu machen, sich auszusprechen und dann aber auch wieder normal miteinander umzugehen? Also Kinder lernen ja am Modell und wenn wir das nicht vorleben, dann können die das auch nicht verstehen und können es nicht lernen. Und da war es dann irgendwann, dass ich auch gedacht habe, okay, wenn es schon daran hakt, dass Erwachsene sich bei Kindern nicht entschuldigen wollen, weil sie einfach mal was falsch gemacht haben, was ja völlig in Ordnung ist. Also wie gesagt, wir sind alle nur Menschen. Dann ist ja die innere Haltung schon eine ganz andere gegenüber von Kindern, ne? Und ich sage immer, also auch über Haltung könnte ich stundenlang sprechen. Das ist einfach unser Job, den Kindern ein gutes Vorbild zu sein.
Ja, und auch abgesehen vom Vorbild, also wie fühlt man sich denn selber, ja, wenn mich jetzt jemand anranzt für irgendwas und ich weiß, es ist ungerecht und es ist nicht gerechtfertigt und so. Also als Kind kannst du dich ja da nicht selber draus befreien. Eine erwachsene Person kann sagen, ja, da ist jetzt der Sibylle wohl eine Laus über die Leber gelaufen, ja, da hat die jetzt wohl irgendwie heute einen ganz schlechten Tag und dann kann ich es wegstecken, im besten Fall. Ja. Aber wenn mir das nicht gelingt, also wenn ich eben diese Fachlichkeit nicht habe und die Person und die Sache vermische, so, dann wird's da auch unter Umständen schwierig. Und ein Kind kann das ja gar nicht. Also Kinder beziehen das ja komplett auf sich und denken dann, sie sind ungefähr der schlimmste Mensch auf der Welt.
Genau. Und da wird's dann halt auch schwierig, ne? Also wie sollen Kinder ein gutes Selbstbild entwickeln, wenn die nicht auch sehen, okay, ne, ein anderer entschuldigt sich auch mal, ne? Also ich habe ein Kind eng begleitet, der musste das erstmal lernen. Also der musste erstmal verstehen, okay, was sind eigentlich Gefühle, was sind Grenzen, was ist, ne, wie machen das andere? Und ich habe ganz viel über Koregulation gearbeitet und da konnte der dann erstmal irgendwann verstehen, wie ich quasi Situationen löse, dass er sich das dann auch irgendwann zugetraut hat und das auch gemacht hat und umgesetzt hat. Und das, ne, da wachsen Kinder ja auch dran und da geht ja dann auch erstmal Beziehung los. Also es geht ja ne, gerade in der Pädagogik so viel über Beziehungsebene, aber wenn wir sagen, wir sind perfekt, wie soll denn dann ein Kind in Beziehung mit uns treten können? Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ne? Absolut.
Ich dachte auch gerade, also ich kenne das aus meinem eigenen pädagogischen Alltag, du hast vielleicht auch so Situationen, dass ich mal, ich weiß die Situation nicht mehr genau. Ich weiß noch, das Kind wollte irgendwas machen. Ich habe das in irgendeinem Podcast mal erzählt. Ich glaube, es ging darum, das Reisbad irgendwie aufzuräumen oder so, ne? Und ich wollte das halt schnell erledigen und das Kind wollte helfen und dann ist alles irgendwie wieder so, ne? Und dann war ich echt so, oh Mann, jetzt lass es halt so, ja? Und das Kind ist sofort in sich zusammengesunken und so und ich denke jetzt gerade daran, wenn ich nicht hingegangen wäre und mich entschuldigt hätte für mein Verhalten. Also ich meine, wie kommt man denn auf die Idee, dass das dann okay ist? Das ist meine Frage. Gar nicht so sehr, was hätte das mit dem Kind gemacht, das ist mir klar. Aber wie kommt man auf das, auf den schmalen Ast zu sagen, ja, da war ich jetzt gerade richtig scheiße, aber sind ja ist nur okay, Kinder. Ne? Kann ich ja mal machen. Das ist wohl okay. Also, ja. Weiß ich nicht.
Ja. Ja, und das ist, wie gesagt, also ich glaube, es gab auch schon eine Veränderung jetzt, also ne, natürlich, Pädagogik verändert sich immer, das wissen wir alle, ne? Die Ausbildungen ändern sich, ne? Also ich hatte mal ein Team, wo wirklich viel Altersunterschied auch da war, ne? Und auch da muss man sich mit befassen und auch da muss man als Leitung sagen, gut, ich habe da gerade jemanden, der frisch aus der Ausbildung ist, der vielleicht andere Inhalte vermittelt bekommen hat und ich habe da aber jemanden, der vielleicht da den schon seit 20, 30, 40 Jahren sitzt und da muss man natürlich dann auch irgendwie die Balance haben zu sagen, hey, ich schätze dich als erfahrene Fachkraft total, aber wir haben hier gerade, sag ich mal, eine Diskrepanz in der Ansicht, lass uns mal gucken, wie wir da gemeinsam nochmal drauf schauen können. Ja. Und das ist eben Thema innere Haltung. Und an der Haltung ist es genauso, ne, da sind wir wieder beim Thema Schutzkonzepte, sehe ich Kinder als das, was sie sind, nämlich Individuen mit Rechten. Ne? Also wir Erwachsene pochen immer auf Menschenrechte, auf wir haben Rechte, wir haben, ne, wir dürfen hier Meinungsfreiheit und wir dürfen auf die Straßen gehen und alles drum und dran. Aber was schreiben wir denn oder was sagen wir denn, dass die Kinder dürfen? Ne, und da fängt es ja quasi, das ist ja schon die Grundlage, wie ich auf ein Kind gucke.
Ja.
Ne, und da sind wir im Prozess des Schutzkonzeptes, ne? Also welche Haltung habe ich eigentlich? Wie leben wir? Also wie integrieren wir auch die Meinung der Kinder, ne? Also haben Kinder auch eine Möglichkeit, sich zu beschweren und mal zu sagen, ey, das finde ich aber jetzt richtig blöd. Oder haben sie es überhaupt nicht? Und es wird einfach, also ne, ich habe ja, letztes Mal hatte ich mal irgendwann eine Diskussion mit einer alten Kollegin und die sagt, ja, wir haben jetzt einen Kummerkasten aufgehängt. Ist doch gut. Und ja, das ist jetzt unser Beschwerdeverfahren. So, okay, gut. An sich erstmal eine schöne Idee. Was machen aber die Kinder, die nicht schreiben können? Oder was machen die Kinder, die nicht möchten? Ne? Also wie kann man darauf auch auf die einzelnen Aspekte eingehen, damit alle Kinder sich auch wirklich äußern dürfen und können?
Mhm. Ja, ich dachte jetzt gerade auch, ein Krippenkind würde da nichts aufschreiben. Das würde dir im Zweifel auch nichts aufmalen.
Richtig, genau. Ja, ne? Und da fängt's halt eben auch schon an. Also mich hat letztes Mal noch jemand auf Instagram angeschrieben und meinte, ja, wir haben einen Krippenbereich und wir haben also ältere Kinder, brauchen wir dann andere Schutzkonzepte? Ich sag eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, natürlich, weil ein Krippenkind hat ganz andere Voraussetzungen als die älteren Kinder. Das muss man einfach ganz klar sagen. Die Bausteine sind in gewissen Sachen gleich. Also ne, der Außenbereich zum Beispiel ist vielleicht gleich für alle. Aber trotzdem gibt es nochmal Unterschiede. Und genau das kann man ja beleuchten dann in dem Schutzkonzept. Ne?
Ich glaube, die Sensibilisierung ist vielleicht oder sollte vielleicht eine andere sein, je nach Altersstufen. Ne? Also ich sage das immer wieder auch bei mir in den Seminaren. Ein Kleinkind, das da steht und weint, hat eine Beschwerde.
Richtig.
Ja, so. Also, genau. Da kann ich nicht sagen, jetzt zick mal nicht so rum oder ja, da trotzt jetzt halt oder so. Mhm. Das geht halt nicht.
Genau, ja. Genau. Und da ist ja auch, also egal, ob wir jetzt institutioneller Kinderschutz oder eben auch ne, Kinderschutz in der Familie gucken, erstmal zu gucken, okay, welches Bedürfnis steckt da eigentlich hinter, ne? Weil auch Eltern, sag ich mal, sind manchmal überfordert in der Wahrnehmung der Bedürfnisse der Kinder. Ne? Also wenn ich jetzt, also ich habe immer das schöne Beispiel, ne? Wenn ich jetzt ein Kind vor mir stehen habe, was total sich, sag ich mal, vehement wehrt, so, dann kann man natürlich sagen, ja, der macht das jetzt, um mich zu ärgern. Kann man annehmen. Man kann aber auch wirklich mal überlegen, okay, was möchte dieses Kind jetzt gerade? Möchte der die Spielsituation nicht verlassen? Gibt es irgendwas, was für ihn noch nicht geklärt ist? Ja, also im Endeffekt muss man ja alles immer in Kontext setzen und gucken, was ist denn das Bedürfnis dahinter? Also egal, was jetzt, ob es jetzt bei uns Fachkräften ist, ob es bei den Kindern ist, ob es bei den Eltern ist, was auch immer, muss man ja immer erstmal gucken, okay, was ist denn, welches Bedürfnis möchte es denn gerade befriedigt haben oder nicht? Ne? Und es ist vielleicht nicht, weil es jetzt gerade die Eltern ärgern möchte oder weil es die pädagogische Fachkraft gerade ärgern möchte, sondern irgendwas möchte das Kind für sich tun. Ne? Also mein Standardsatz ist ja immer, Kinder machen das dann für sich und nicht gegen dich. Ne? Oder auch Eltern, die im Widerstand sind. Auch das, die machen das erstmal für sich und nicht, weil die mich jetzt gerade blöd, also können sie natürlich auch, aber ne, erstmal sind die da als Eltern und wollen für sich als Eltern irgendein Bedürfnis befriedigt haben.
Ja, Das ist doch schön. Da haben wir doch eine gute Überleitung zu noch einem Thema, nämlich das Ding mit den Eltern.
Das Ding, da gab's ja noch was, ne?
Da gibt's ja noch so eine Sache, das ist auch nicht immer ganz so einfach.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja.
Also Eltern und Kinderschutz. Mhm. Ja, das ist aber tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich ganz, ganz tolle Erfahrungen mit Eltern machen dürfen. Und das ist, glaube ich, auch das, warum ich so viel dafür brenne und für dieses Thema auch brenne. Es gibt so, so viele dankbare Eltern. Also wirklich, es gibt so viele Eltern, die bereit sind, sich zu öffnen, mal zu sagen, so, hey, ich bin total überfordert oder ich hatte selbst richtig blöde Erfahrungen in der Kindheit und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Toll, dass sie mich ansprechen und toll, dass sie danke, dass sie mir das sagen. Also ich hatte eine Mutter, als ich selber noch aktiv in der Praxis war, die ist mir irgendwann um den Hals gefallen und hat gesagt, danke. Das sind natürlich dann die Momente, hätte ich im Leben nicht am Anfang gedacht, als ich mit ihr da gearbeitet habe. Aber das sind eben die Momente, wo man merkt, wenn eine Vertrauensbasis mit den Eltern da ist, dann kann man ganz, ganz viel erreichen für die Familie, für die Eltern, für die Kinder vor allem. Ne? Und da sind dann auch wirklich Eltern, die wirklich dankbar sind für die Unterstützung.
Das finde ich gut, dass du das sagst, weil ich denke gerade daran, wenn man wirklich ein Kind hat, wo man denkt, da könnte jetzt irgendwie was sein, mhm, oder ne, also oder dass man denkt, die Familie braucht vielleicht Hilfe. Also ich glaube, dass bei vielen Fachkräften dann nicht unbedingt im Vordergrund steht, ja klar, ich spreche die jetzt darauf an und dann wird das schon irgendwie werden, sondern viele sind ja echt da sensibel zum Glück, mhm, und überlegen sich das gut, wie sie das vorher machen. Und ich glaube, so ein bisschen schwingt auch schon immer die Angst mit, was, wenn das nicht so gut ankommt. Mhm. Oder ne, manchmal hofft man vielleicht auch so eine ganze Weile, also als ich eine junge Fachkraft war und gar keinen Plan hatte, ging es mir so, dass ich dachte, hoffentlich wird es einfach nie passieren, dass ich so ein Gespräch führen muss. Bestimmt werde ich jetzt hier 50 Jahre lustig vor mich hinarbeiten, das wird niemals vorkommen, das wird so sein.
Und wie lange hat's gedauert?
Das weiß ich nicht mehr.
Also wahrscheinlich aber nicht so lang, oder?
Nee, nicht so lang, aber ich hatte da wirklich dann gute Unterstützung. So, also mhm, ich musste dann das Gespräch nicht alleine führen und so weiter. Das war dann alles irgendwie gut und es lief gut.
Ja.
Aber ich habe mir da schon echt Gedanken gemacht. Und das greift dich natürlich auch an, als Mensch auch greift dich das natürlich an, wenn du weißt, dieses Kind, das du da hast und dem du wirklich das Beste wünschst und was es alles hat an Talenten und so weiter, dem geht's vielleicht nicht gut zu Hause, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ja?
Ja.
Und das dann anzusprechen und auch da einen guten Weg zu finden, das anzusprechen, das ist schon herausfordernd.
Genau, und dafür, sag ich mal, gab's aber ja auch die Reform, ne, dass man eben den 8a integriert hat, um eben genau da die Fachkräfte abzuholen und zu unterstützen. Und genau deswegen gibt es ja den Paragraphen 8a, dass man eben sagt, wenn pädagogische Fachkräfte Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung, egal was, ne, ob man das jetzt sieht, ob ein Kind was sagt oder ob Eltern was sagen, also auch das gibt es ja, dass man sich dann Unterstützung holen darf durch die insoweit erfahrene Fachkraft und auch muss. Also es ist gar nicht so, dass man eigentlich eine große Wahl hat, sondern wenn man es wirklich feststellt, dann geht es eigentlich, wenn man sich ans Gesetz halten möchte, und das rate ich jedem, dass man dann eben sich diese Beratung einfordert. Weil ja, wenn man es eben nicht macht, ne, und das ist, glaube ich, auch vielen einfach nicht bewusst, dann kommt man einfach dem Schutzauftrag, den wir als pädagogische Fachkräfte oder Fachkräfte haben, nicht nach. Ne? Und ich sage immer so schön, wenn ich mit frisch aus der Ausbildung kommenden Menschen unterhalte, dann sage ich immer, wisst ihr, ihr habt einen Weg eingeschlagen, wo ihr euch verpflichtet habt. Also ne, wir können nicht einfach sagen, wir machen das nicht. Weil es ist unser gesetzlicher Auftrag. Wenn, sobald wir sagen, wir arbeiten mit Kindern, haben wir diesen Auftrag, Kinder zu schützen. Und dann können wir nicht sagen, ach ja, heute mache ich das mal und heute mache ich das nicht. Ne? Oder ach ja, habe ich jetzt gehört, aber auch heute habe ich keine Lust, da irgendwie was zu tun. Ja, oder mit den Eltern, ach, die kann ich eigentlich sowieso nicht leiden. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Das kann man natürlich machen. Aber wenn man dann irgendwann gefragt wird, wie ist es denn? Haben Sie denn mal mit den Eltern gesprochen? Oder ist irgendwas vorher schon gewesen? Und dann eben sagt, ja, ich habe das schon gewusst, aber ich habe nichts gesagt, dann kann man da auch wirklich ernste Schwierigkeiten bekommen, weil wir eben diesen Auftrag gesetzlich einfach haben. Wir sind dazu verpflichtet, das zu tun. Mhm. Ne? Und
das heißt mal angenommen, ich habe vielleicht, also es gibt ja manchmal so Wackelfälle, mhm, ne? So
im Graubereich, ja.
Ja, dass man sich nicht so richtig sicher ist. Magst du mal schildern, wie ich dann vorgehen kann?
Also im Endeffekt geht es ja auch immer darum, was ist, also es ist ja von Träger zu Träger Unterschied. Das ist ja das Gute, dass ich, sage ich mal, viele Einblicke in verschiedene Träger durch meine Erfahrungen habe und hatte. Und es ist natürlich auch sehr davon abhängig, ob der Träger gute Strukturen hat. Ne? Also wenn wir jetzt einen Träger haben, der super aufgestellt ist und der ganz klar auch für seine Mitarbeiter Strukturen geschaffen hat, wie das auszusehen hat, dann kannst du eigentlich nur an Sicherheit gewinnen, wenn du das machst und immer wieder übst auch, ne? Und immer wieder auch im Team darüber sprichst. Wenn du aber natürlich einen Träger hast, der sagt, ja, ist so, wir haben aber eigentlich keinen guten Ansprechpartner, ne? Die Fachkräfte wissen nicht, wer da eigentlich am anderen Ende des Telefons oder ne, des Teams-Kanals sitzt, dann wird es natürlich schon schwieriger und dann ist die Hürde auch ein bisschen erhöht, sage ich jetzt mal, ne? Und im Endeffekt geht's mir immer darum, erstmal wahrnehmen. Also wir müssen ja wahrnehmen, bevor wir überhaupt dann sagen, okay, da ist irgendwas, ne? Und da muss man sich natürlich dann auch mit den verschiedenen Formen von Kindeswohlgefährdung einfach auseinandersetzen. Und auch da, ne, das lernen wir in der Ausbildung. Manchmal ja, manchmal nein. Also auch da ist wieder sehr, sehr große Unterschiede gibt es da. Auch von Schule oder Ausbildung, Studium, egal. Ne, dass man sich da eben schon mit auseinandersetzt, was gibt es eigentlich für Anzeichen für die jeweiligen Formen? Ne? Also gibt es jetzt körperliche, gibt es psychische Gewalt, sexueller Missbrauch, ne? Also sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung. Also man muss ja quasi ganz, ganz beim Fundament anfangen, damit man überhaupt sensible Fachkräfte vor einem sitzen hat. Ne? Und da muss man dann eben sagen, gut, wie gehen wir da im Team mit um? Also dokumentieren wir erst, gehen wir direkt an die Leitung? Hat die Leitung jemanden, an den sie sich wenden kann? Machen wir es im gesamten Team? Machen wir mal eine Fallberatung? Ne? Vergleichen wir im Mehr-Augen-Prinzip mal miteinander? Und wie geht's dann eben weiter? Und das muss eigentlich ganz klar geregelt sein.
Ja.
Und das ist ja dann auch Teil des Schutzkonzeptes. No?
Ja, genau, dass es da drin steht, ne?
Also wenn, ne, egal ob es jetzt der 8a ist oder eben der Paragraph 47, ne, oder 45 SGB 8, da muss dann halt eben einfach ganz klare Abläufe drinstehen. Also was passiert, wenn eben, ne, in der Familie Anzeichen wahrgenommen werden durch uns als pädagogische Fachkräfte oder eben aber auch, was passiert, wenn in der Institution was geschehen ist.
Ja, genau. Und auch was ist dann schon eigentlich meldepflichtig alles, ne? Also nach diesem 47er sind ja unheimlich viele Sachen, die in der Einrichtung passieren, tatsächlich meldepflichtig.
Richtig.
Das habe ich zum Beispiel super, super lange nicht gewusst.
Ja.
Also war kein Teil in meinem Studium. Das ist
bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht.
Und das ist nur krass, dass das nicht kommt, ja?
Ja.
Wir hatten Recht und alles Zeug und haben da uns unterhalten über ab welchem Alter darf ein Kind beim Bäcker mit wie viel Geld was einkaufen und so Kram, ja?
Ja.
Wo ich so denke, das bringt mir jetzt nicht richtig viel.
Ja.
Also ich weiß es, glaube ich, auch nicht mehr so genau. Aber dieser Paragraph 47, der hätte mich aber schon ein paar Mal echt weitergebracht.
Absolut, absolut.
Und ja, das ist oder zu wissen, dass ich, wenn ich bei der Leitung kein Gehör finde, dass ich dann selber den Schritt zum Träger gehen kann, zum Beispiel, oder selber den Schritt zum Jugendamt gehen kann.
Ja.
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 Das hätte mich echt ein paar Mal schon weitergebracht.
Ja, glaube ich dir sofort. Und das ist ja eben das große Problem, was wir ganz oft eben auch, oder was ich auch ganz oft wahrnehme, dass es viele eben einfach nicht wissen. Also wirklich diese Unwissenheit, ne, jetzt muss ich das melden? Also was muss ich eigentlich melden und muss ich das melden? Darf ich das melden? Was macht das eigentlich? Ne? Was hat das eigentlich für Folgen? Und aber eben auch, dass es einfach genauso wie wir sind verpflichtet, in der Familie was aufzudecken im Sinne von, wir haben was wahrgenommen, ansprechen und ist es so oder ist es nicht so? Und dann zu intervenieren oder eben aber auch, wenn wir in der Einrichtung was sehen, was das Kindeswohl eben gefährdet. Und das sind ganz, ganz viele Sachen, ne? Egal ob es Aufsichtspflicht ist, ob es sexuelle Übergriffe unter Kindern ist, ob es gewaltvolles Agieren von pädagogischen Fachkräften ist, das muss einfach gemeldet werden. Und das, und genau so steht es eben im Gesetz, ne? Also auch da hängt die Betriebserlaubnis einer Einrichtung dran, ob die das melden oder nicht. Und wenn das Landesjugendamt, also die Aufsichtsbehörde, irgendwann mal merkt, okay, da ist eine Einrichtung, die meldet sich nie, dann werden die da wahrscheinlich auch mal nachfragen und sagen, was ist denn da? Weil eigentlich, und das ist das, was wir auch, oder was ich auch immer wieder sage, das ist ja ein Qualitätsmerkmal zu sagen, hallo, wir haben hier ein Thema, aber wir wissen, wie wir damit umgehen sollen. Also es geht ja gar nicht darum, immer zu sagen, hallo, hier ist Notstand, hier bricht gerade ein Feuer aus, sondern einfach nur eine Anmerkung, hallo, wir haben hier ein Thema und so gehen wir damit um. Und dann weiß das Landesjugendamt auch, ah, okay, die haben das im Blick, alles ist gut. Und dann melden die sich vielleicht auch gar nicht. Ne? Also es gibt Meldungen, da gibt es mal eine Rückfrage. Es gibt aber auch Meldungen, dann wissen die, ah, okay, der Träger ist super gut aufgestellt, alles ist in Ordnung.
Ich dachte gerade auch, also ich höre das immer wieder, dass Fachkräfte bei der Leitung eine Meldung machen, weil irgendeine andere Fachkraft irgendwas gemacht hat. Mhm. Ja, die gehen dann dahin, so ähnlich wie ich es geschildert habe und sagen hier und dann geht der ganze Battle los mit, hast du es angesprochen hier und da, tralala. Mhm. So, und es passiert nichts und das Verhalten verändert sich aber auch nicht. Mhm. Und dann ist es schon eine Hürde, glaube ich, zum Träger zu gehen.
Glaube ich sofort.
So, hast du da einen Tipp, wie wir diese Hürde überwinden können? Also, weil viele denken dann, ich verrate mein Team oder ich verrate meine Leitung, wenn ich dann direkt zu TrägervertreterInnen laufe. Mhm. Ja? Mhm.
Also im Endeffekt geht's ja, und da sind wir wieder beim Fundament, ne? Es geht ja wirklich darum, quasi eine Vereinbarung im Team zu haben, dass man eben sagt, hey, es geht nicht über dich persönlich, natürlich kann man auch untereinander mal persönlichen Streit haben, um Gottes Willen, wir sind, wie gesagt, wir sind alle nur Menschen. Aber wenn wir ein Feedback dir geben oder wenn ich mir ein Feedback auch einfordere, also es hat ja nicht immer was von du, also Zeigefinger zu tun, sondern es geht ja wirklich darum, man ist 8 Stunden zusammen auf der Arbeit und dass man miteinander reflektiert, sollte eigentlich das Normalste auf der Welt sein. So ist es aber oft nicht und ich glaube tatsächlich, dass man sich einfach quasi dann jemanden aussuchen muss, der vielleicht, sag ich mal, dasselbe sieht oder die gleiche pädagogische Haltung hat und dann überlegen kann, okay, machen wir zu zweit das mal in einer Teamsitzung öffentlich, reden wir erstmal mit der Person alleine, gucken wir, ob die bereit ist, auch mal gemeinsam zu reflektieren, gehen wir dann nochmal mit der Leitung ins Gespräch. Oder gibt es irgendwie eine Fachberatung, wo man sich dran wenden kann? Ne? Gibt es eine Kinderschutzfachkraft im Träger? Also auch das können ja alles Möglichkeiten sein. Und es geht ja wirklich immer auch darum, da sind wir wieder bei innerer pädagogischer Haltung, es geht nicht darum, jemanden anzuschwärzen, sondern es geht einfach nur darum, es offen zu machen, weil es unsere Verpflichtung ist. Ne? Und ich glaube, das muss eigentlich jede pädagogische Fachkraft verstehen, dass es eben nicht darum geht, ich will jetzt Lisa einen von Karren drücken, so ungefähr, weil ich sie gerade nicht leiden kann, sondern es geht wirklich darum, und dazu gehört auch eine Professionalität, zu sagen, fachlich gesehen fand ich das gerade schwierig. Ne? Und es gibt ganz, ganz tolle Beispiele. Also es gibt, wie gesagt, die Codewörter, die man dann benutzt, die man vorher, ne, also gibt's Wasserkocher oder ich gebe mal gerade ein Handtuch, ne, ich brauche mal gerade ein Handtuch oder sowas, also worauf sich die Teammitglieder dann geeinigt haben, wo aber jeder weiß, okay, das ist jetzt gerade nicht gegen mich als Person, sondern es ist jetzt gerade einfach was wir nochmal reflektieren müssen. Und wir tauschen uns ja alle aus, also machen wir uns nichts vor. Jeder, der im pädagogischen Alltag ist, weiß, dass man sich auch nach dem Dienst noch mal kurz austauscht. Oder am nächsten Tag morgens, ne? Mhm. So, und warum kann man das nicht implementieren, dass man einfach sagt, so, hey, das ist das Normalste der Welt, dass man sich eben eine Rückmeldung einholen darf. Und ich weiß noch, als ich Leitung war, viele haben immer gesagt, ja, warum fragst du denn, ob es irgendwas anderes, ne, ob du irgendwas anders machen kannst? Ich sag, weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich sag, nur weil ich eine Leitung bin, heißt das doch nicht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen und ich bin fehlerfrei. Und ich habe immer gesagt, ich find's gut, wenn man mir mal ein Feedback gibt, weil ich dann überhaupt mal eine Fremdwahrnehmung habe, weil ich habe ja immer nur das, wie ich mich bewege und wie ich mich sehe. Aber wenn ich dann mal von einem anderen ein Feedback kriege, dann weiß ich ja entweder, hey, ich mach's gut oder hey, da kann ich noch mal hingucken. Aber ich habe immer gesagt, ich stehe da nicht als Jacqueline, sondern ich stehe da als pädagogische Fachkraft und man muss sich reflektieren. Und auch eine Leitung muss sich reflektieren. Punkt.
Ja, voll. Ja. Unterschreibe ich genauso. Unterschreibe ich einfach genauso. Ich glaube wirklich, es hängt daran, dass es in vielen Einrichtungen genau diese Abläufe nicht gibt. Mhm. Also ich glaube, in keiner Einrichtung, in der ich war, hätte ich gewusst, was ich tun kann, wenn ich bei der Leitung war.
Wenn du mit der Leitung gesprochen hast und dann aber merkst, okay, ich habe jetzt das zweite, das dritte Mal, das fünfte Mal was gesagt und es passiert einfach nichts, A, würde ich immer es schriftlich machen. Also ich würde immer auch dann sagen, ne, ich möchte nochmal wegen dem und dem Thema sprechen, weil so kannst du dich absichern als pädagogische Fachkraft. Nur so kannst du nach, ne, was, weil was machst du, wenn die Leitung sagt, nö, war nicht so. Hat die nie gesagt. So, dann stehst du da und sagst, aber doch, ja, vielleicht, ne? Aber du hast es nicht.
Wann war das? Weiß ich nicht mehr.
Genau. Du hast es nicht schriftlich. Also von daher immer, wenn man merkt, okay, ich komme da nicht weiter, zweite, dritte Mal, das dann wirklich dann auch nochmal zu verschriftlichen als E-Mail oder was auch immer, damit man weiß, okay, ich habe es hier angesprochen, ne? Und dann aber auch zu sagen, du, weißt du, das ist nichts gegen dich als Leitung, aber ich habe hier ein Thema, wo ich Bauchschmerzen mit habe und ich stehe hier als pädagogische Fachkraft. Ich muss dafür irgendwann Rechenschaft ablegen, wenn was passieren würde oder wenn was passiert. Also muss ich jetzt gucken, wie ich weiter damit umgehe. Deswegen, ne, ich gebe dir jetzt die Chance, nochmal mit uns gemeinsam zu überlegen oder ich gehe halt eben den nächsten Weg. Aber auch das transparent zu machen, weil im Endeffekt, es geht ja, wie gesagt, nicht um, ich mache das jetzt gegen Leitung, sondern ich mache es für mich, weil ich meinem gesetzlichen Auftrag nachkommen muss. Und das hat jeder. Es hat nicht nur die Leitung, sondern es hat, wie gesagt, jeder, der diesen pädagogische Ausbildung oder Studium macht und sich dazu entschließt, mit Kindern zu arbeiten, hat jeder diese gesetzliche Aufgabe. Egal, dann kann man nicht sagen, ja, Leitung hat aber gesagt, nö. Ist dann ein bisschen schwierig.
Das ist halt ein einfacher Weg, um sich da ein bisschen auch rauszunehmen. Weil das natürlich super unangenehm ist. Ich glaube, es bräuchte viel mehr Schulung dahingehend. Also ich glaube schon allein, dass es eigentlich unser gesetzlicher Auftrag ist, dass es mit zu unserem Job gehört, ist ganz vielen überhaupt nicht so in der ganzen Tragweite bewusst, ne? Hast du vielleicht mal gehört, aber so was es tatsächlich heißt nachher in der Konsequenz oder heißen kann, muss ja nicht.
Ja.
Gibt ja um Gottes Willen auch Kitas, wo es richtig gut läuft und wo selten was überhaupt vorkommt, ja, so, und wo es sich dann gut regeln lässt. Oder Kitas, die super schnell dann sind im Nachrüsten von diesen Kommunikationswegen und so. Das gibt's ja alles.
Ja. Aber man muss halt drüber sprechen.
Genau, ja. Ich glaube, ich habe das bei dir gelesen, dass Kindern, ich glaube wirklich, ich habe es bei dir gelesen, dass Kindern oft nicht geglaubt wird, wenn die sagen, mir ist das und das und das passiert.
Ja.
Du hattest dann eine horrend hohe Zahl stehen. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob das Prozent war oder Fälle.
Bis zu 7 Mal müssen Kinder, also das ist, ne, ist eine gewisse Prozentzahl, aber bis zu 7, man sagt so ganz oft, bis zu 7 Mal, gerade bei sexualisierter Gewalt, müssen Kinder zu Erwachsenen gehen und was sagen, bis man ihnen glaubt. Und das finde ich schon, also wenn man sich überlegt, wir als Erwachsene gehen 7 Mal zu einer Vertrauensperson und sagen 7 Mal, du hör mal, mir ist was ganz Schlimmes passiert und 7 Mal wird uns von diesen Personen nicht geglaubt, dann können wir uns nur vorstellen, was das mit kleinen Kinderherzen macht. Und irgendwann verstummen die dann, ne? Also irgendwann, also wenn es vielleicht beim zweiten, beim dritten Mal oder wenn, also es gibt ja auch Erwachsene immer noch, die dann sagen, ach, hast du dir nur ausgedacht? Oder ach, machst du jetzt nur, um den Papa zu ärgern? Oder machst du jetzt nur, weil du den Onkel so und so nicht magst? Das ist eben so die Problematik, dass wir Erwachsene gerade mit schlimmen Themen, also auch gerade was sexualisierte Gewalt angeht, immer schnell dabei sind, ach nee, die sind ja alle so nett. Kann ich mir bei dem gar nicht vorstellen. Oder der ist immer, ne, der oder die, also auch da, klar ist es meistens männlich, das muss man einfach sagen. Die Studienlage sagt das immer noch, dass meistens männliche Täter es gibt, aber nichtsdestotrotz gibt es auch die weiblichen, das darf man auch nicht vergessen, muss man auch immer wieder mitbedenken, aber trotzdem ist es ganz oft, ach nee, das kann ich mir bei dem nicht vorstellen. Ne, also ich habe mal einen Beitrag zum Thema Sportvereine gemacht und dass eben gerade auch da es Schutzkonzepte geben sollte, weil man eben auch da mit Kindern in Kontakt tritt, ne? Und da ist ganz, ganz oft, dass sie dann sagen, ja, aber der Trainer macht doch so viel und der hat doch so viel für dieses eine Kind gemacht und der hat den immer abgeholt und der hat ihm sogar Fußballschuhe geschenkt, der hat ihm sogar einen Ball geschenkt. Ja, das kann was total Tolles sein. Es können aber auch Täterstrategien sein, um eben, ne, einen Missbrauch vorzubereiten und dann auch irgendwann zu begehen.
Ich glaube, das Wissen um Täterstrategien ist auch was, was es halt in der breiten Masse nicht gibt. Ja. Also das gibt's einfach nicht. Ich weiß da auch selber viel, viel, viel zu wenig drüber.
Ja.
Das ist einfach so. Aber ja, das ist halt, also ich dachte so krass, 7-mal.
Mhm.
Und vor allem gehört ja dann dazu, dass ein Kind auch erstmal verstehen muss, dass das gar nicht okay ist.
Richtig.
Ja. Also ich meine, es kann ja sein, ein Kind erzählt das mal so beiläufig und dann hört man vielleicht nicht so hin oder keine Ahnung, aber es kann auch sein, es wird einem Kind nach Jahren vielleicht klar und wird deutlich und dann sagt's was und dann wird ihm nicht geglaubt.
Mhm. Mhm. Und ganz das ist oft, ja aber. Ja, ganz oft ist das tatsächlich, wenn die in Einrichtungen kommen. Also wenn die jetzt, also bei mir war es zum Beispiel, als ich noch im Bereich der Schule gearbeitet habe, als mir war es immer ganz, und das habe ich damals schon, ich habe die Kinderrechte hoch und runter mit den Kindern besprochen, ne? Und mein Körper gehört mir, wir haben Präventionsprogramme gemacht. Und tatsächlich war dann ein Kind, das irgendwann sich geöffnet hat und gesagt hat, dann darf der Papa das ja gar nicht. Ne? So, und dann sitzt du da erstmal auch als, also ich musste genauso schlucken und musste und dachte mir, okay, was machst du jetzt mit der Aussage, ne? Und tatsächlich war es so, dass dieser Fall schon relativ, sag ich mal, in dem Sinne bekannt war. Also da war schon Trennung und allem drum und dran. Also da, das heißt, ich musste nicht aktiv jetzt auf diese Familie zugehen, sondern dieses Kind hat dann quasi einfach ihre Geschichte nochmal erzählt, ne? Was ja auch ganz häufig ist, dass Kinder erst mit Erlernen von Wörtern erstmal realisieren können und auch sprachlich verbalisieren können, was denen eigentlich passiert ist. Aber gerade so im Eintritt Kita, Schule, wenn die da Pädagogen haben, denen das wichtig ist, dass die Aufklärung betreiben, ne, also auch Kita, sexualpädagogisches Konzept, dass die mal eben sagen, du hör mal, du darfst entscheiden, wer dich wickelt, ne, du darfst Nein sagen, dann wird denen erstmal bewusst, ah, okay, das darf man ja gar nicht. Ne? Oder auch jetzt mit dem Thema, es muss gar nicht sexualisierte Gewalt sein, sondern auch so körperliche Gewalt, ne? Also dass dann auf einmal schnellten alle Handy in die Höhe und dann, als ich dann gesagt habe, so Recht auf gewaltfreie Erziehung heißt, es darf euch keiner wehtun, dann kam auf einmal aber die Mama, aber der Papa, aber der Opa, die Oma, ne? Und dann natürlich sitzt du dann da als pädagogische Fachkraft und musst sicher sein, was du dann sagst, ne? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dann da sitzt und dir denkst, super, habe ich jetzt alles gehört, ich mache mal weiter im Programm, ne? Und die Kinder sitzen dann da und denken sich, ja gut, warum habe ich das denn jetzt gesagt, wenn die auch nichts sagt? Ne, also es braucht dann auch schon eine klare Haltung, dass man eben sagt, du, hört mal, Erwachsene dürfen Kindern nicht wehtun.
Ja.
Egal wer, ob es jetzt wir sind, ne, als pädagogische Fachkräfte, also auch da, ne, haben wir ja auch, also es gibt ja auch, ne, ganz, ganz viele Publikationen jetzt auch in der letzten Zeit, wo es immer wieder darum ging, dass eben auch gewaltvoll, gerade seelische Gewalt in der Kita oder in der Schule, ne, noch betrieben wird. Und es einfach Faktor jeden Tag passiert.
Ja, seelische Gewalt super, super, super oft und halt wirklich auch manchmal so, dass es Leuten gar nicht auffällt.
Ja.
Ja, und dann gibt es zum Beispiel auf Insta, gibt es dann Leute, die nennen sich Comedian, die wirklich eigentlich Kinder verunglimpfen bis ins Letzte und dann sagen, das ist halt Satire, wo ich so denke, oh, da weiß ich jetzt nicht, ob man immer so nach unten treten muss, ja?
Ja.
Und es wäre alles für mich noch in einem Rahmen, wo ich sage, ja, okay, wenn dann an einer anderen Stelle da eine Einordnung passieren würde, zum Beispiel, ja? Und das kommt aber ganz oft nicht. Und das finde ich so schwierig, weil das ja alles noch immer dazu beiträgt, dass Erwachsene immer noch glauben, sie können sich halt einfach so verhalten und es wird nie jemand kommen und sagen, hey, das darfst du aber nicht.
Genau. Und das ist es eben, also ich hatte vor 2 Wochen, glaube ich, hatte ich ein super Gespräch mit jemandem, der dann gesagt hat, ja, was machst du denn eigentlich außerhalb deines Jobs? Ne, also wenn du jetzt in der Bahn sitzt und dir irgendwas auffällt, sagst du dann auch was? Und dann sage ich, und dann gucke ich ihn immer an und sag, ja, würdest du jetzt in einem brennenden Haus auch nicht anrufen, wenn du, ne? Also was ist das für eine Frage? Also erstmal habe ich die Frage wirklich, das hat mich überfordert, weil ich gedacht habe, den Gedankengang verstehe ich gerade nicht. Also nur weil ich dann 17 Uhr meine Arbeitszeit beende, heißt das ja nicht, dass wenn ich was sehe, mir alles egal ist, ja? Und dann habe ich auch gesagt, ich sag, ne, natürlich ist auch da immer Selbstschutz, ne? Also wenn ich da jetzt mich selber gefährden würde, würde ich mir wahrscheinlich irgendwie Unterstützung holen. Aber nichtsdestotrotz kann ich das ja nicht einfach so zulassen. Also ich kann ja nicht einfach so zulassen, dass ein Kind auf öffentlicher Straße zum Beispiel geschlagen wird, ne, oder angeschrien wird oder an der Jacke gezerrt wird, ne. Und natürlich muss man immer, wie gesagt, Selbstschutz ist auch immer ganz, ganz großes Thema. Aber dann muss man sich halt überlegen, okay, passiert das gerade in der Nachbarschaft, ne. Also ich hatte mal einen Fall, da war es allen klar, in der ganzen Nachbarschaft, dass diesem Kind es zu Hause nicht gut geht. Und keiner hat was gemacht. Ne? Und irgendwann hieß es dann, ach ja, ja, war ja klar, dass die dann irgendwann aus der Familie. Ja, aber das hätte schon seit 3 Jahren passieren können. Ne? Und da ist halt eben auch so die Sache, sag ich was, sag ich nichts. Ne? Du hast eben gesagt, jeder, also gerade die pädagogischen Fachkräfte haben dann Sorge, ne, um die Beziehung zu den Eltern. Aber die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, was passiert denn, wenn man nichts sagt? Also jetzt stellt euch mal, ne, worst case, wirklich ganz, ganz schlimm passiert was und man kommt dann morgens auf die Arbeit und denkt sich, hätte ich mal was gesagt. Und deswegen genau gibt's ja diese Beratung, um eben auch zu gucken, wie kann ich denn super gut auf die Eltern vorurteilsfrei einwirken, damit die Hilfen annehmen, weil auch das sagt ja der 8a, dass man eben darauf hinwirken soll, dass Eltern Hilfen annehmen können. Und das ist natürlich Gesprächsführung, ne? Also machen wir uns nichts vor, sind wir wieder, wie gebe ich Feedback, ne? Also egal, ob es jetzt pädagogische Fachkräfte unter sich sind, ne? Oder wir eben mit den Eltern in die Gespräche gehen oder auch untereinander in die Gespräche gehen. Es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir Inhalte vermitteln. Auch mit den Kindern natürlich, ne? Und da ist es eben so die Frage, was kann man da noch tun, um eben pädagogische Fachkräfte darauf vorzubereiten?
Ich glaube, es geht auch manchmal drum, oder oft geht es auch drum, quasi die Harmonie im Team dann nicht zu stören. Ja, wenn ich jetzt, ich will ja jetzt da auch nicht irgendwie zwischen irgendwelche komischen Fronten geraten und so. Aber ich glaube, das ist wirklich wieder dieses Ding mit die Sache von der Person trennen. Richtig. Also ich kann ja wirklich jemanden total schätzen als Person und trotzdem das nicht so geil finden, wie die sich in manchen Situationen Kindern gegenüber verhält.
Genau, und genau so würde ich es dann auch sagen. Also ich bin ein totaler Freund, das sage ich immer und überall, von offener Kommunikation und Transparenz und auch sagen, du hör mal, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass wir nachher vielleicht einen Kaffee trinken gehen zusammen, aber das gerade fand ich nicht in Ordnung. Oder wo hätte ich dich unterstützen können? Ne? Also auch das, also es ist ja was anderes, wenn ich sage, ey, du hast aber jetzt gerade einen Fehler gemacht oder hätte ich dich heute irgendwie besser unterstützen können? Das sind zwei andere Botschaften. Ne? Und da muss man sich halt auch mit auseinandersetzen, wie vermittle ich halt oder wie kann eine andere Person auch Feedback annehmen? Ne? Also ich habe mal in meinem Team, hatten wir mal eben so eine Grundsatzdiskussion darüber, wer wie Feedback erhalten möchte. Ob der eine einen Tag braucht, um das erstmal zu verarbeiten und dann ins Gespräch zu gehen. Ne, der andere hat gesagt, nee, ich will direkt sofort, also habe ich kein Problem mit, weil ich kann das einordnen für mich. Ne? Aber da muss man ja eben auch drüber sprechen, weil jeder ist nicht gleich. Ne? Also ich habe immer gesagt, mein Team, ich habe das immer verglichen mit einem bunten Blumenstrauß. Ja, da sind andere Blumen, jede Blume braucht eine andere Fürsorge und das ist genauso beim Team. Und so muss es eben auch sein, dass Teammitglieder anders miteinander umgehen können und anders Feedback erhalten können. Weil man kann es nicht generalisieren, absolut nicht. Und so kann man auch mit Eltern nicht generalisiert sprechen. Ne? Jeder braucht irgendwie was anderes und deswegen ist es ja so wichtig, sich eben diese Beratung zu holen, um eben mal zu gucken, vielleicht habe ich jetzt hier gerade Bauchschmerzen, ich weiß nicht, wie ich was ansprechen kann. Ne? Hole ich mir mal eine Formulierung oder mal eine Beratung davon, damit man eben gucken kann, wie können die Eltern denn ins Verstehen kommen. Weil darum geht's ja. Also es geht ja, also wenn die Eltern was anders machen könnten, die meisten Eltern, würden sie das tun. Ne, es gibt natürlich auch Eltern, die vollste Überzeugung vertreten, Gewalt gegen Kinder ist okay. Gibt es auch. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr geringer Anteil.
Dieses hat uns ja auch nicht geschadet.
Auch das, genau. Ne, und wenn man dann aber auch mal nachfragt und sagt, wissen Sie, jetzt überlegen Sie mal, versetzen Sie sich mal in Ihr 5-jähriges Ich. Was hat das denn mit Ihnen gemacht? Dann ist auf einmal so ein ganz großer, eine ganz große Bedürftigkeit und Bestürztheit da und man denkt sich, stimmt, vielleicht war das jetzt doch nicht so. Ne? Aber auch, wie gesagt, auch das muss man halt als pädagogische Fachkraft erstmal einordnen können und muss sich dann eben auch trauen, was zu sagen. Ne? Also ich hatte mal eine Anfrage, wo es darum ging, darf ich das denn fragen? Wo ich dann immer gesagt habe, wissen Sie, das Ding ist ja, man kann es doch genauso fragen und sagen, wissen Sie, ich habe jetzt hier mal eine Frage, ich habe keine Ahnung, ob Sie das beantworten wollen oder nicht, aber für mich ist es jetzt gerade irgendwie ein Thema, darf ich Sie was fragen, Sie dürfen Nein sagen. Dann habe ich aber es aber angesprochen, also dann habe ich aber auch den anderen die Möglichkeit gegeben, was zu sagen. Und da sind wir wieder ja auch bei der Feedback-Kultur, ne? Nur wenn ich etwas anspreche, kann der andere ja auch reagieren und kann sich erklären, wenn er das möchte. Ne? Mhm. Also wenn jetzt, wenn du mich jetzt ansprechen würdest, oh Jacqueline, ne, du hast aber hier eben das Kind XY ziemlich hart angepackt, ja, oder du hast das und das in einem Ton gesagt, fand ich jetzt nicht so gut, dann kann ich ja sagen, ja, aber ich habe schon fünfmal mit dem hinten an der Ecke diskutiert, ich nehme es aber trotzdem an, hätte nicht sein sollen, ich rede morgen nochmal mit dem. Ne? Nur dann kann man, also mit einem gegenseitigen Dialog, ich sage immer, es geht nicht um Konfrontation, sondern es geht um Dialog.
Ja.
Miteinander. Ja. Und nicht gegeneinander. Und
also ich finde das halt echt so ein Punkt, ne? Es geht ja oft so um Kommunikationstechnik und bla, ja. Und meine Erfahrung ist tatsächlich auch, gar nicht zu versuchen, irgendwelche Techniken zu fahren, sondern das zu benennen, was jetzt gerade ist.
Richtig.
Und den meisten Eltern, also das, so empfinde ich das. Bisher hat sich niemand beschwert, ja. Wenn das ich zu gut. denen sage, ich würde Sie jetzt gerne das und das fragen und ist es für Sie in Ordnung, wenn wir kurz in oder ist es für Sie in Ordnung, wenn wir das Thema auch anschneiden oder so? Dann können die überlegen und sie können sagen ja oder nein.
Richtig.
So, und ich implementiere da nicht irgendeine Antwort und das hilft wirklich. Und die Kommunikationstechnik würde vielleicht irgendwie schon sagen, was weiß ich, Lösungsorientierung, ja, stell irgendeine Frage mit einer kleinen Skalierung, bla, ja. Und das ist mir manchmal schon zu hoch.
Absolut.
Gegriffen dann, Eltern zu fragen, ja, auf einer Skala von 1 bis 10, was müsste denn jetzt besser werden, damit sie den nächsten Schritt gehen können, bla, ja. Dann ist es doch viel einfacher zu sagen, ich könnte mir vorstellen, für Sie ist es jetzt gerade so und so, wie fühlen Sie sich denn? So, ja, oder, ja, keine Ahnung, je nachdem, was dann eben in die Situation passt.
Genau, und das Ding ist ja, wir übernehmen ja quasi dafür die Verantwortung dann für die Eltern. Also, wir sprechen denen ja die Möglichkeit ab, etwas aus ihrem Interesse zu tun. Ne, also Thema Selbstwirksamkeit. Kinder, wir stärken überall die Selbstwirksamkeit von Kindern. Wieso stärken wir nicht die Selbstwirksamkeit von Eltern, dass sie entscheiden dürfen, ob sie was dazu sagen oder nicht? Ne? Und ich im glaub, Endeffekt ist ja, halt, also du musst ja auch den Eltern zugestehen, dass die sich auch daraus lösen können wieder. Also du kannst ja nicht nur sagen, du, sie machen hier eigentlich alles falsch, sondern im Endeffekt geht es ja darum, auch die Ressourcen der Eltern zu aktivieren und dann eben zu sagen, so, wo kann ich sie, darf ich sie unterstützen? Ne? Und nicht direkt zu sagen, ich übernehme jetzt alles für sie.
Können also wir gar ich glaube, da geht es echt auch viel wieder um Haltung.
Ja.
Nicht Eltern vorverurteilen und sagen, ja, wenn ich die schon sehe, weiß ich ja schon, was da geschlagen hat. Da ist mir ja schon alles klar.
So. Ja, und andererseits, ich finde es immer so witzig, andererseits aber auch Eltern in eine Kategorie zu stecken, wo man sagt, ach, die doch nicht, die sind doch so gebildet, das passiert doch da nicht. Wo ich dann denke, so, okay, dann setzt euch mal bitte mit den Studien auseinander. Es gibt in allen gesellschaftlichen Schichten genau die gleiche Thematik. Natürlich in sozialen Brennpunkten vielleicht vermehrt, aber das heißt nicht, dass die Arztfamilie nicht auch genauso ihre Themen hat. Ne, und da ist eben auch dann die Hürde, gerade, sage ich mal, auch bei pädagogischen Fachkräften, ja, aber die können wir doch jetzt, also ich hatte mal ein Gespräch mit einem Rechtsanwalt, natürlich habe ich dann erstmal geschluckt und habe gedacht, gut, das muss ich ihm jetzt sagen, das schwierig, ja, aber nichtsdestotrotz ist das meine Aufgabe und im Endeffekt, ne, kann man dann auch da überlegen, ob man es direkt offen macht, also ich habe dann auch gesagt, wissen Sie, das ist für mich jetzt gerade auch nicht einfach, Ihnen das jetzt so zu sagen, ja, aber das und das und das habe ich beobachtet, ich möchte aber, ich respektiere Sie, ich möchte aber, dass Sie sich dazu äußern können. Und mir ist es wichtig, dass ich Ihre Sichtweise verstehen kann und dass ich Ihre Sichtweise höre. Und dann war das ein tolles Gespräch. Und wir konnten super Lösungen finden. Ne? Aber das muss man sich halt eben dann auch erstmal trauen.
Ja, und ich glaube, das ist sowas, das wächst wahrscheinlich mit der Zeit. Wahrscheinlich muss man ein paar Mal solche Situationen erlebt haben, vielleicht auch mal in so einem Gespräch mit dabei gewesen sein, sich das abgucken können von anderen und so, damit man das so hinkriegt. Ja,
absolut. Und da sind wir wieder bei Leitung, ne? Also wie befähige ich Mitarbeiter, damit sie auch das können, ne?
Ja, voll. So, Jetzt haben wir eine Stunde gequatscht.
Siehst du mal, es ging ganz schnell.
Das ist ganz schön lange. Ich würde dich jetzt zum Abschluss gerne fragen, ob es irgendwas gibt, was dir noch ganz, ganz wichtig wäre zu sagen, wo wir nicht vorbeigekommen sind. Ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass jeder sich mit diesem Thema befassen sollte. Egal, ob man jetzt im pädagogischen Bereich arbeitet oder nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe. Und natürlich muss man sich als Pädagoge oder Pädagogin sich nochmal 5-mal mehr damit befassen. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass gerade diese Tabuisierung einfach aufhören muss. Also Kinderschutz hat ja gefühlt immer direkt was Negatives, aber ich finde auch, und das sehe ich wirklich tagtäglich, dass es ganz, ganz tolle Chancen auch bietet, um eben ganz, ganz tolle Sachen zu ermöglichen. Für Eltern, für Kinder, für pädagogische Fachkräfte. Und eine Erziehungspartnerschaft oder eine Elternarbeit, es gibt nichts Besseres, als wenn man wirklich eine schwierige Phase mit schwierigen Themen, mit schwierigen Verläufen vielleicht, gestärkt gemeinsam positiv beenden kann. Also das ist, wünsche ich jeder Fachkraft, dass man wirklich mal aus einem Elterngespräch gut rausgehen kann und sagen kann, boah, ich bin stolz auf mich, ich habe das so toll mit diesen Eltern gemacht, und die Eltern gehen raus und sagen, danke, dass ich diese Einrichtung habe an meiner Seite. Das wünsche ich eigentlich jedem, ja.
Ja, das wäre tatsächlich sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir.
Jetzt machen wir noch kurz einen kleinen Werbeblock. Man kann dich erreichen auf Insta.
Ja.
Kinderschutz ist Herzensschutz.
Genau.
Sehr gut. Okay, und mich kann man erreichen auf Insta unter Fea Finger. Der Account heißt einfach wie ich, das ist ganz einfach zu finden. Genau, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schmeiß die raus an alle, die es hören müssen, sollen, können, wie auch immer. Verschick den Link, teil's in deine Team-WhatsApp-Gruppe. Ich weiß, dass es viele machen und dass viele, vielen Leuten schon richtig hart auf die Nerven gehen damit. Ich feiere das aber sehr, also mach das unbedingt weiter, und ich glaube, die Folge ist wirklich wichtig. Genau, und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss, Jacqueline.
Tschüss.